Ein Denkmal oder ein Gedenkstein ist eine klassische Forderung, um an rechte Morde oder Gewalttaten zu erinnern. Die bestehenden Gedenkorte, die von entsprechenden Initiativen bisher durchgesetzt werden konnten, haben in ihrer Umsetzung durch kommunalpolitisch Verantwortliche aber oft nur noch wenig mit den eigentlichen Vorstellungen der Gedenkinitiativen gemein. Wir hören eine Veranstaltung, die am 12. September in Conner Island in Leipzig stattfand, im Rahmen des Gedenkkongresses 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatliche Gruppen an rechte Morde und Gewalttaten.
Ja, herzlich willkommen hier am frühen Morgen zur Veranstaltung Denkmäler als Mittel der Erinnerungspolitik. Zunächst erstmal super, dass ihr alle schon am Start seid. Danke an alle, die den Kongress mitorganisieren. Ganz besonderen Dank ans Conner Island für die ganze Betreuung hier, dass wir die Räume bekommen. Und dann würden wir gleich losstarten, und zwar, warum es den Vortrag gibt, nur einen Satz zu. Ihr habt ja bestimmt die Ankündigung gelesen. So, Denkmäler sind ja eine klassische Forderung von nichtstaatlichen Gruppen, die eben sich mit Erinnerungspolitik auseinandersetzen. Ich bin von der Initiative Pogrom 91. Auch wir haben uns in Hoyerswerda in der Auseinandersetzung mit 91 lange für ein Denkmal eingesetzt. Was dann am Ende rausgekommen ist, so werdet ihr gleich sehen, fanden wir nicht so gut. Also entspricht nicht so dem, was wir uns vorgestellt haben. Weil wir gemerkt haben, dass auch andere Gruppen genau vor den gleichen Problemen stehen, haben wir uns eben gesagt, okay, ist denn das Denkmal überhaupt eine Forderung, die sinnvoll ist, zu stellen, oder sollte man nicht vielleicht andere Wege gehen? Und darüber werde ich jetzt sprechen. Der Vortrag ist so gegliedert, dass wir erstmal einen intensiveren Blick nach Hoyerswerda werfen. Die Leute aus Leipzig, die im Januar bei unserem Vortrag zum 14. Jahrestag von Hoyerswerda da waren, kennen den ersten Teil wahrscheinlich schon. Und danach gibt es einige Thesen, die wir da aus unserer Arbeit abgeleitet haben, und die wollen wir dann anhand von Erinnerungspolitik in Saarlouis, in Leipzig und was war die dritte Stadt? In Guben, genau. Also Saarlouis, Leipzig und Guben, anhand dessen die Thesen prüfen, und dann gern können wir diskutieren. Der ganze Vortrag ist am Ende im Prinzip auf eine Folie zusammengefasst, so. Das ist quasi das, auf was es dann hinausläuft, auch für die Diskussion. So, als erstes Hoyerswerda. In Hoyerswerda eignete sich ein rassistisches Pogrom 1991 vom 17. bis zum 23. September. Die an den Angriffen beteiligten sich zwischenzeitlich bis zu 600 Menschen. Die hatten zwei Ziele: einmal das Wohnheim der Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen im Stadtzentrum und eine Flüchtlingsunterkunft in einem Wohngebiet, das nicht ganz im Stadtzentrum lag, sondern ein bisschen außerhalb, aber noch im Stadtgebiet. Und bei den Ausschreitungen, bei dem rassistischen Pogrom, flogen Steine, Flaschen und Molotow-Cocktails. Da gab es eine klare Aufgabenteilung. Es gab offensichtliche Neonazis, die organisiert waren. Die waren eben für die konkreten Angriffe zuständig. Der Mob aus Bürgerinnen und Bürgern hat eben Beifall geklatscht, die Nazis angefeuert und sie vor der Polizei geschützt. Mehr will ich da jetzt gar nicht zu sagen, nur kurz einen Eindruck von einem Betroffenen, um mal klarzumachen, welche Dimension das Ganze damals hatte. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 18.10.1991 mit Andreas, 32 Jahre alt, der am 20.10.1991 aus Deutschland abgereist ist und Vertragsarbeiter war in der DDR. Am 17. September 1991 erlebte ich die Schlägerei vor unserem Wohnheim. Ungefähr zwei Wochen lang wurden wir angegriffen. Der schlimmste Tag war Mittwoch, der 18. September 1991, als auch Bürger aus Hoyerswerda vor dem Wohnheim standen, Ausländer rausriefen, mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen warfen. Es waren auch Gaspistolen dabei. Am meisten betroffen war ich, dass auch Leute aus der Nachbarschaft dabei waren. Als eine Journalistin einen Jungen fragte, warum der das eigentlich gemacht hatte, sagte er, das hat Spaß gemacht. Die älteren Leute antworteten ihr, was wollen die Ausländer hier, wir haben selbst keine Arbeit, keine richtige Wohnung, die bekommen die guten Wohnungen, sie bekommen unser Geld und unser Blut. Doch als die Journalistin sie fragte, ob sie das noch einmal machen würden, sagten sie, wir machen das nicht wieder. Was ich in den letzten Wochen hier erlebt habe, ist mein erster Schritt zum Friedhof. Ich danke der Polizei, dass sie uns in diesen Tagen geschützt hat. Ohne die Polizei, den Schutz der Polizei, hätte man uns alle am 18. totgeschlagen. Weil ich Angst habe, bin ich seit dem 16. September nicht mehr zu meiner Frau und meiner Tochter Fatima gefahren, die in Berlin wohnten. Auch sie können nicht zu mir kommen. Wir haben Angst um unser Kind. Ich fliege jetzt nach Hause, ohne meiner Familie Abschied zu sagen. Ich bin sehr traurig. Genau, das kurz zu dem, was sich damals ereignet hat. Und wir werden jetzt einen Blick darauf werfen, wie eben die Auseinandersetzung nach 91 mit diesem Ereignis sich entwickelt hat. Wir haben da mehr oder weniger drei Phasen, die wir dort sehen in der Entwicklung der Auseinandersetzung. Das ist jetzt natürlich, gilt natürlich jetzt nicht für alle Menschen, die in Hörsweiler leben, sondern das ist jetzt vor allem die Perspektive so der von so Bürgermeister, Stadtverantwortlichen, die Ebene. Von Seiten der Bürgerinnen und Bürger so gibt es natürlich von irgendwie noch auch Leute, die heute noch genauso sprechen wie 91. Also da hat sich zum Teil nicht viel getan. Wir als Gruppe haben uns seit 2005 mit dem Thema Hörsweiler 91 auseinandergesetzt. Ganz einfach aus dem Grund, weil das Thema in der Schule nie besprochen wurde und auch unsere Eltern und Angehörigen nie viel sagen konnten dazu. Und auf Nachfrage in der Stadtbibliothek ein Ordner mit wild ausgeschnittenen Zeitungsartikeln das einzige Dokument war, was wir dazu eben finden konnten. Es gab auch auf der Internetseite der Stadt damals keine Angaben dazu. Wir haben uns deshalb, gedacht, hey, das kann nicht sein, wir wollen da mehr drüber wissen. Das war eigentlich die Motivation, uns selbst zu bilden dazu. Und haben dann angefangen, uns auseinanderzusetzen. Das heißt, bis 2006 kann man sagen, gab es keine Auseinandersetzung mit dem Ereignis, sondern es ging eher darum zu vergessen oder eben, also eben passiv zu vergessen oder aktiv zu verdrängen. Das Ganze möchte ich an zwei Zitaten ganz kurz illustrieren von 1997, also 6 Jahre nach dem rassistischen Pogrom, da hat die Jungle World eine Reportage in Hörsweiler geschrieben. Ein Zitat von Stefan Skorra, damals Pressesprecher des PDS, Oberbürgermeisters Horst-Dieter Bremich. Stefan Skorra ist heute für die CDU Oberbürgermeister der Stadt. Seine Position hat sich da, oder zumindest seine Kommunikation nach außen, hat sich da sehr gewandelt. Das werdet ihr gleich sehen. Zuerst mal sein Zitat von 97. Zum Thema Ausländerpolitik wird sich mein Chef nicht äußern. Jedes Jahr im September zum Jahrestag der Ausschreitung ruft die Presse hier an. Warum berichten Sie nicht darüber, dass Hörsweiler im nächsten Jahr den Tag der Sachsen ausrichten wird? Das ist immerhin das zweitgrößte Volksfest in Deutschland. So, ja, also das war die Linie. Ein anderes Zitat von Friedhard Vogel, Superintendent im Ruhestand, auf die Frage, warum sich niemand mit Hörsweiler auseinandersetzt in Hörsweiler. Zitat, die Leute in Hörsweiler haben eben andere Probleme, als sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Also ganz klar so, das Thema wurde abgeblockt. Die zweite Phase, die wir sehen, haben wir jetzt mit Relativierung und Umdeutung benannt, bis ca. 2012. Denn diese Phase des Vergessens im passiven Sinne oder des Verdrängens eben im aktiven Sinne konnte nur so lange aufrechterhalten werden, wie Hörsweiler 91 nicht thematisiert wurde. Das änderte sich dadurch, dass wir mit Unterstützung auch von anderen sächsischen Gruppen uns eben dann mit antifaschistischen Strukturen zusammengeschlossen haben und 2006 eine erste Demonstration durchgeführt haben, bei der das Ereignis auch das erste Mal eben als rassistisches Pogrom öffentlich so thematisiert wurde, wieder nach all der Zeit. Die Stadt musste also reagieren, die war, ist in Zugzwang geraten, und reagierte mit einer provisorischen Stele mit der Aufschrift im Gedenken an die extremistischen Ausschreitungen vom September 1991. Hab ja gerade gesagt, dass wir diese Phase als Relativierung und Umdeutung bezeichnen. Diese Stelenaufschrift, die deutet das ja schon an, ja. Also mit extremistischen Ausschreitungen verschleiert man ganz klar die Täter und die Täterinnen von damals. Das waren Nazis und rechtsgerichtete Bürger und Bürgerinnen. Sondern legt den Fokus eher auf die Auseinandersetzung zwischen links und rechts, weil es gab nach dem rassistischen Pogrom eine militante Antifa-Demo in Hörsweiler, wo es auch zu Sachbeschädigungen und zu Angriffen auf Personen kam. mit extremistischen Ausschreitungen reduziert man die ganze Geschichte eben darauf. Wir denken außerdem, dass der Begriff der Ausschreitung an so einer Stelle eine Relativierung ist, weil das die Motivation der Täterinnen und Täter damals, was vor allem Rassismus war, erstens außen vor lässt und zweitens, wir halt denken, dass da ganz klar versucht wurde, von einem großen Mob Menschen umzubringen. Ja, also es wurden um das Wohnheim damals auch Nazis mit Benzinkoffern gesehen, das heißt, da wurden bewusst Menschenleben aufs Spiel gesetzt, weshalb wir von einem rassistischen Pogrom sprechen und der Begriff von Ausschreitung für uns nicht treffend ist. Wir haben uns dann 2011 gegründet als Initiative Pogrom 91 und haben zum 20. Jahrestag eine Demonstration mit dem Titel Ereignisse beim Namen nennen durchgeführt und haben dort dann ein eigenes Denkmal mitgebracht, denn im Jahr 2011 gab es eben das erste Mal die öffentliche Forderung nach einem Denkmal. Warum wir uns für dieses Mittel entschieden haben, war zum einen, weil es eine handfeste Forderung ist, mit der man die kommunalpolitisch Verantwortlichen unter Druck setzen kann und sie zu einer Auseinandersetzung zwingen kann. Denn es gibt eben nichts, was rationell dagegen sprechen würde, so ein Denkmal aufzubauen. Ja, also es gibt keine baurechtliche Gründe oder so oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, das ist nicht umsetzbar, sowas kostet ja auch nicht viel Geld. Das heißt, es spricht eigentlich nichts dagegen, rein vom Praktischen her sowas aufzustellen, bringt also die Politik eben in Handlungsdruck. Ja, man sagt, okay, es ist doch kein Problem, sowas zu bauen, warum macht ihr das denn nicht? Das war das Ziel unserer Intervention. Denn wenn diese Forderung einmal im Raum steht und von gewissen Kreisen eben ernst genommen wird, wir hatten da Journalisten eben über regionale Journalisten, die diese Forderung aufgegriffen haben, die mit dieser Forderung auch an den Bürgermeister zum Beispiel getreten sind, gefragt haben, wie sieht es denn aus? Es gibt ja diese Forderung. Und damit wurde eben Druck aufgebaut. Wir hatten drei Ziele, die wir mit dem Denkmal verfolgen wollten. Zum einen wollten wir, dass das Ereignis als rassistisches Pogrom benannt wird auf dem Denkmal. Wir wollten Aufmerksamkeit schaffen für die Situation und das Schicksal der Betroffenen. Und wir wollten, dass das Denkmal ein Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit den Ursachen des rassistischen Pogroms wie Rassismus und Sozialchauvinismus ist. Und zwar auf lange Sicht, ja, also das soll dann auch der Auseinandersetzung werden. Unseren Entwurf, den man hier sieht für ein Denkmal, dieser provisorische, den wir mitgebracht haben zu der Demo, sollte ein erster Ansatz sein, wie wir uns das vorstellen wollten. Das Berliner Videokollektiv Autofokus, die auch heute noch eine Veranstaltung hier auf einem Podium sitzen, auf dem Gedenkkongress, haben drei Betroffene von Hoyerswerda eingeladen, nach Hoyerswerda. Und die sind auch nochmal an den Bürgermeister herangetreten vor der Kamera. Da gibt es Videoaufzeichnungen mit der Bitte, dass sie gern möchten, dass es einen bleibenden Ort der Erinnerung gibt. Und der Bürgermeister hat dann ausweichend reagiert und gesagt, ja, ich habe die Bitte angenommen und wir werden sehen, ich habe ihre Bitte verstanden. So, ja, also Stefan Skorra, von dem wir dieses Zitat erst gehört haben, jetzt hier Oberbürgermeister inzwischen für die CDU und wird von Betroffenen mit dieser Forderung konfrontiert. Die Stadt selbst hat eine Ausstellung durchgeführt zum 20. Jahrestag. Das ist ein erster Schritt der Auseinandersetzung. Die Ausstellung hatte zwei Etagen. Davon war die oberste Etage nur gefüllt mit bunten Bildern und tollen Stories aus der bunten, lebenswerten und toleranten Stadt Hoyerswerda, wo es überhaupt null um 1991 ging. Wo wir halt denken, wenn man zum 20. Jahrestag eine Ausstellung gestaltet, ja, und dann nicht mal an diesem wichtigen Ereignis es schafft, die Räume dann voll auch diesem Thema zur Verfügung zu stellen, sondern das Ganze eher zu nutzen für die Imagepolitik der Stadt, dann ist das für uns ja eine Relativierung des Ganzen, was da passiert ist, weil das ist kein Ereignis, was man für solche Geschichten nutzen sollte. Die dritte Phase, so seit 2012 sehen wir die, haben wir jetzt benannt mit Annehmen und Nutzen. Ja, also das heißt Annahme des Ereignisses als gegeben, als Teil der Stadtgeschichte und Nutzung für eben auch Stadtpolitik, für Imagepolitik und so weiter. Im Jahr 2012 gab es eine Demonstration mit 500 Teilnehmenden im Rahmen der bundesweiten Kampagne Rassismus tötet. aus der heraus ja auch dieser Kongress heute entstanden ist. Die Stadt hat, das hat uns sehr überrascht, im selben Jahr einen öffentlichen Wettbewerb ausgerufen für die Gestaltung eines Denkmals an 1991. Auch wir haben uns da beteiligt mit unserem Entwurf, den wir hier gesehen haben. Wir haben leider nicht gewonnen, sonst würde ich wahrscheinlich den Vortrag hier heute nicht halten. Denn der Siegerentwurf, der einstimmig vom Stadtrat angenommen wurde, hat sich sehr von unserem entschieden und wurde auch mit der Stimme des NPD-Abgeordneten im Stadtrat angenommen. Ja, also da sieht man, okay, irgendwas kann da nicht stimmen. Hier das Denkmal. So, da gibt es jetzt zwei Ebenen in dem Denkmal. Einmal die äußere Ebene und dann, was inhaltlich dahinter steht. So rein vom Äußeren. So, man sieht ja diesen Torbogen, diesen Regenbogen. Das ist also so ein Wohlfühldenkmal. Ja, das stößt jetzt optisch irgendwie, stößt das optisch nicht an. Das ist irgendwie, fügt sich dort gut ein. Und mit diesem Regenbogen als Zeichen der Versöhnung ist das gedacht. Wird da eben die Story von Hoyerswerda als bunte, tolerante, offene und engagierte Stadt vertieft und die Debatte um das Denkmal und die Debatte um 91 eben beendet. Ja, also rein vom Äußerlichen jetzt gesehen. Die Aufschrift auf dem Denkmal lautet Herbst 1991, Hoyerswerda vergisst nicht, wir erinnern. Uns ist es gelungen, eben auf Anfrage während der Einweihung des Denkmals einen Redebeitrag zu halten, wo wir unsere Kritik an dieser finalen Umsetzung des Denkmals äußern konnten. Den Redebeitrag möchte ich jetzt kurz einen Teil davon vorlesen. Zum einen wird nach wie vor nicht klar benannt, dass es sich bei den Ereignissen vom Herbst 91 um ein rassistisches Pogrom handelte. Zum anderen spielt die Situation der Betroffenen weiterhin kaum eine Rolle im Umgang der Stadt mit den Geschehnissen. Außerdem wird das Denkmal in dieser Gestaltung kaum zur Auseinandersetzung mit den Ursachen wie Rassismus und Sozialchauvinismus beitragen. Zusammengefasst also, unsere drei Ziele, die wir verfolgt haben, eigentlich mit dieser Denkmalsforderung, haben wir nicht erfüllt gesehen in diesem Denkmal. Das ist jetzt die eine Seite. Die andere Seite ist jedoch, dass dieses Denkmal eine neue Qualität der Auseinandersetzung ist, mit dem September 91 in Hoyerswerda, denn es geht so erstmals die Ausstellung mal abgesehen, aber da habe ich ja schon gesagt, ja, das war dann doch sehr aufgeteilt nochmal in so eine Image-Kampagne. Mit diesem Denkmal und der Veranstaltung, die es dazu gab, ging es halt erstmals wirklich konkret um den September 91. Das war das Thema und nicht noch irgendwas drumherum. Man muss außerdem anmerken, im Vergleich zu den anderen Mahnmalen, die wir jetzt gleich sehen werden, dass das Denkmal unübersehbar, das ist 3 Meter hoch, ja, unübersehbar im Stadtzentrum der Stadt steht und zwar auch direkt an einem der Tatorte. Also den Block, den ihr da im Hintergrund seht, der hintere Teil, dort wo die Lücke zu sehen ist zwischen Denkmal und Haus, ist abgerissen. Das war der Teil, wo sich das rassistische Pogrom ereignete. Ja, also das ist direkt dort am Tatort.
Ich frage kurz,
ja, genau, da komme ich jetzt zu. Das ist genau, das ist nämlich jetzt genau das Nächste. Es gibt auf dem Denkmal einen QR-Code. Kann man jetzt darüber debattieren, ob nicht eine Tafel besser wäre, weil so ein QR-Code ja doch nochmal eine technologische Hürde ist. Hoyerswerda hat sehr viele, einen hohen Anteil älterer Menschen. Die Frage ist, ob die alle ein Smartphone haben und so weiter. Kann man sich fragen, dieser QR-Code gehört aber zu einem Stadtrundgang in ganz Hoyerswerda, wo es verschiedene Stationen gibt, wo man sich informieren kann über die Stadt. Das Denkmal ist eben eine dieser Stationen. Und da gelangt man dann auf eine Internetseite der Stadt mit einer Chronik zu den Ereignissen und Fotos zu den Ereignissen. Das kommt zwar alles aus Polizeiberichten, das ist auf jeden Fall schlecht so, also da kann man es leider nicht erwarten, ja, dass dort mal ein Interview mit einem Betroffenen zu lesen ist, obwohl es da genug Material gibt. Trotzdem ist es halt so, dass dort über diesen Umweg des QR-Codes eben mal konkrete Informationen zum Herbst 91 dauerhaft in der Stadt präsent sind und dauerhaft abgerufen werden können. Und das ist einfach eine neue Ebene und das muss man auch sehen, ja. Also auch wenn man das jetzt kritisieren kann. Ich habe jetzt noch hier so drei Screenshots von dieser Präsentation. Also ganz links so der Startbildschirm. Was damals geschah, ist dann so eine Chronik der Ereignisse aus Polizeiberichten, die Jahre danach da geht es dann ganz viel darum, was für eine bunte Sport- und Kulturszene Hoyerswerda hat und wie tolerant alles ist. Und dann der letzte Punkt zu dem Denkmal, zu dem Entstehungsprozess der Künstlerin, die dahinter steht und ihrer Intention des Denkmals. Versöhnung, wie gesagt, finden wir einen ganz schwierigen Begriff in dem Zusammenhang. Das ist nämlich eine dieser Denkmals, dieser Regenbogen halt, ja, als Symbol der Versöhnung. Also wir denken, wenn es ein richtiges Wort gibt, was das Denkmal kommunizieren sollte, dann ist es halt das Wort der Entschuldigung. Denn Versöhnung kann, wenn dann, nur von den Betroffenen ein Angebot sein und nicht von denjenigen, die sowieso halt zur Mehrheitsgesellschaft dort gehören in Hoyerswerda. Eins will ich noch sagen. Ich habe ja gesagt, Stefan Skorra, das Zitat am Anfang, ja, er hat im Jahr 2011 zum 20. Jahrestag sicher auch auf Druck unserer Initiative und dann auch nochmal zur Eröffnung des Denkmals war er der erste so offizielle Stadtvertreter, der sich öffentlich entschuldigt hat für Hoyerswerda 91. Da sieht man also, das wurde jetzt angenommen, das Ereignis, das gehört jetzt halt zur Stadt so und das wird man auch erstmal nicht wieder wegbekommen. Jetzt wäre natürlich die Diskussion, oder was wir uns gefragt haben, wir haben uns sehr geärgert zunächst einmal über dieses Denkmal. Es ist ja offensichtlich, dass wir da die Gestaltungshoheit verloren haben für die ganze Geschichte, obwohl die Idee auf uns zurückzuführen ist, obwohl dann auch Betroffenen die Möglichkeit da gegeben wurde, sich zu äußern. Die gesagt haben, wir wollen auch so ein Denkmal. Ich habe ja schon gesagt, die drei zentralen Forderungen, die wir hatten, die Benennung als rassistisches Pogrom, die Situation der Betroffenen als zentrales Moment der Aufarbeitung und Erinnerung und der Ort als Denkmal der das Denkmal als Ort der Auseinandersetzung mit den Ursachen, diese drei Punkte sehen wir nicht erfüllt. Wir haben uns also gefragt, wie hätte das verhindert werden können? Die erste These in der Diskussion, die Thesen widersprechen sich jetzt zum Teil, ja, das ist ein Diskussionsprozess bei uns intern gewesen, dass man nichts aus der Hand gibt bei der Gestaltung eines Denkmals oder bei der Gestaltung eines Erinnerungsortes. Das heißt, anstatt mit irgendjemandem zu verhandeln, wie es jetzt aussehen sollte oder dass doch bitte die Stadt ein Denkmal baut, lieber dafür zu sorgen, sich selbst einen Ort anzueignen und selbst einen Erinnerungsort einzurichten. Die zweite These war entgegengesetzt dazu, dass man sehr eng eben mit den kommunalen Verantwortlichen zusammenarbeiten muss, um so nah wie möglich an den Stellen mitzuentscheiden, wo eben dort Entscheidungen getroffen werden und da möglichst großen Einfluss zu nehmen, um eben zu verhindern, dass irgendwelche Leute, die sich nie damit beschäftigt haben, dann irgendwelche Entwürfe mit Regenbogen und Versöhnungszeichen entwerfen, ja, um genau das zu verhindern. Der dritte These, dass, wenn es möglich ist, möglichst die Betroffenen und Angehörigen eng in den Prozess eingebunden werden sollen, weil das einfach nochmal ein sehr viel höheres Gewicht hat in so einer Auseinandersetzung. Oder entgegengesetzt dazu, dass man sagt, Denkmäler sind eine politische Forderung, die immer mit Kompromissen verbunden sind und die man nie durchsetzen kann. Man sollte sich lieber andere Formen der Auseinandersetzung suchen. Diese vier Thesen haben wir jetzt irgendwie anhand von drei Denkmalsorten mal untersucht und geguckt, wie hat es dort funktioniert, die alle drei unterschiedliche Strategien verfolgt haben. Das erste Beispiel, Antifasar Projekt AK, Erinnerung an Samuel Yeboah, der gestern bei der Eröffnungsveranstaltung war, die haben ja dort ihre Arbeit vorgestellt. Man hat ja da schon gemerkt, die Strategie ist dort eben zu sagen, wir geben halt nichts aus der Hand, wir setzen uns nicht für irgendwelche Verhandlungen mit irgendwelchen Bürgermeistern an einen Tisch, um dann halbgare Kompromisse akzeptieren zu müssen, sondern die Antifa hat gesagt, wir machen es einfach selbst und wir eignen uns unseren Raum ein. Kurz zum Hintergrund, Samuel Yeboah war ein politischer Flüchtling aus Ghana, der am 19. September 1991 durch einen rassistisch motivierten Brandanschlag in Saint-Louis ums Leben kam, ermordet wurde. Die Täter wurden nie ermittelt. Interessant ist, dass es genau zeitgleich mit Hoyerswerda 91 passiert. Ja, also das zeigt nochmal die Dimension, dass es halt in ganz Deutschland damals diese Welle der rassistischen Gewalt gab. Anlässlich des 10. Todestages fand in der Saint-Louis-Innenstadt eine Gedenkkundgebung statt mit 150 Menschen. Im Anschluss daran wurde eine Gedenktafel an das Rathaus in Saarlouis angebracht und genau eine professionelle Gedenktafel von einem Steinmetz gefertigt, dementsprechend auch dauerhaft da angebracht. Noch am gleichen Abend wurde dann auf direkte Veranlassung des Oberbürgermeisters von der CDU die Tafel wieder entfernt mit der Begründung, es läge keine Genehmigung vor. Dem Ganzen folgten dann zwei Gerichtsverfahren, habt ihr gestern auch mitbekommen. Genau, der Gedenkstein konnte nicht durchgesetzt werden. Ja, also es gibt bis heute, bis auf das Grab von Samuel Yeboah, keinen Ort der Erinnerung in Saarlouis. Da konnte also nichts in die Richtung bewegt werden, überhaupt irgendwie einen Ort einzurichten. Trotzdem hat die ganze Auseinandersetzung eine hohe Medienaufmerksamkeit erzeugt und Aufmerksamkeit für eben diesen Mord. Auch wenn die Gruppe nicht geschafft hat, den Gedenkstein durchzusetzen, hat sie eben dann einen kreativen Weg gefunden, auch ohne Denkmal eine lebendige Erinnerung zu gestalten. Wurde ja gestern schon erläutert, der Gedenkstein wurde dann an verschiedene Gruppen immer verschickt, die dann für ein Jahr die Patenschaft übernahmen. Hier ein Beispiel vom Akowitz aus Pirna, die den Gedenkstein mitverwaltet haben. Und wichtig und interessant ist auch, dass auch wenn der Gedenkstein jetzt nicht durchgesetzt werden konnte, die Debatte nicht beendet wurde und auch die Erinnerungskultur lebendig erhalten wurde, hier eine Aktion in Saarlouis, eine Straßenumbenennung. Das heißt, zusammengefasst, Strategie wurde verfolgt, dass man nichts aus der Hand gibt. Und Folge war eben, dass ein fester Ort der Erinnerung nicht durchgesetzt werden konnte. Allerdings konnte eben Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt werden und eine Debatte angeregt werden. Klar ist jedoch an diesem Beispiel, dass das nur funktioniert, wenn es eben eine lebendige Erinnerungskultur gibt. Das heißt, regelmäßige Aktionen, vielfältige Aktionen, ja, immer mal neue Ideen. Das zweite Beispiel von Rassismus tötet Leipzig, die Erinnerung an Kamal K. Da wurde die Strategie verfolgt, eben, dass da sehr eng mit Kommunalverantwortlichen zusammengearbeitet wurde und zum anderen ganz zentral auch eben Betroffene und Angehörige in den Prozess der Denkmalsgestaltung mit eingebunden wurden. Da kurz zum Hintergrund auch des Mordes. Kamal K. war ein junger Iraker, der am 25. Oktober 2010 vor dem Hauptbahnhof von zwei Neonazis niedergestochen wurde. Die Tat war rassistisch motiviert und das wurde auch vom Gericht in dem Prozess gegen die Täter, die gefasst wurden, so anerkannt. Seitdem gibt es jährliche Gedenkdemonstrationen. Und der Initiativkreis Antirassismus und Rassismus tötet Leipzig setzten sich eben für einen festen Ort der Erinnerung am Tatort ein. Zusammen mit der Mutter und dem Bruder von Kamal haben sie dann eben einen Gedenkstein entwickelt. Den sehen wir hier, der wurde auch gestern ausgestellt. Wenn die Ausstellung heute nochmal aufgebaut wird von Rassismus tötet Leipzig, sieht man den auch nochmal. Das war ein langer Prozess, ehe man diesen Stein eben hatte. Also waren natürlich auch für die Angehörigen ist das natürlich eine harte Auseinandersetzung, ne? Für den eigenen Sohn oder Bruder quasi einen Erinnerungsort zu gestalten. In enger Abstimmung mit kommunal politisch verantwortlichen Strukturen wollten sie dann den Gedenkstein durchsetzen. Dabei arbeiten sie mit der AG Erinnerungskultur zusammen, in der Vertreter und Vertreterinnen des Migrantenbeirats sitzen, außerdem Vertreter und Vertreterinnen der Beratungsstelle für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt, RAA, der Stadtverwaltung und des Stadtrates. Obwohl es eben dieses Mandat der Betroffenen oder der Angehörigen gab, diesen Gedenkstein umzusetzen, hatte der Stein oder der Erinnerungsort, der am Ende umgesetzt wurde, nicht viel mit dem gemein äußerlich, was die eigentliche Idee war. Wir sehen hier den Gedenkstein, der am Hauptbahnhof heute auch immer noch zu sehen ist. Aus verschiedenen Gründen der Verwaltungsinstitutionen wurde eben gesagt, Buch geht nicht, wir müssen diesen Stein haben, der fügt sich besser in das Bild des Parks ein. Ja, also gibt es auf der Seite von Rassismus tötet auch eine Dokumentation dazu, warum es eben nicht dazu gekommen ist. Positiv anzumerken ist, dass der Text, der eben von der Mutter von Kamal geschrieben wurde, trotzdem dort zu lesen ist in voller Länge. Und besonders wichtig in dem Prozess ist auch, dass es überhaupt einen Ort der Erinnerung gibt, weil es gibt einfach aktuell Menschen in Leipzig, die kannten Kamal, für die war Kamal eine wichtige Person und die haben jetzt eben einen Ort, wo sie hingehen können und den sie auch regelmäßig aufsuchen und der auch eben für die Erinnerungskultur ganz aktiv genutzt wird, weil es immer jährlich diese Erinnerungsdemonstrationen gibt. Das heißt eben diese Strategie der engen Zusammenarbeit mit Behörden und den Betroffenen heißt nicht, dass man hundertprozentig da alles durchsetzen kann, was man sich vorstellt, aber das Ganze doch relativ nah dran ist und man auf jeden Fall überhaupt erstmal einen festen Ort der Erinnerung installieren kann. Und das letzte Beispiel von Reguben, eine Gruppe aus Guben, die sich mit dem Mord an Farid Gondoul auseinandergesetzt hat. Der 28-Jährige aus Algerien starb am 13. Februar 1999 in Guben, nachdem er von einer Gruppe Nazis durch die Stadt gehetzt wurde und sich dabei schwer verletzte und an seinen Verletzungen starb. Die Gruppe Reguben hat dann anlässlich des 15. Jahrestages des Mordes an das Opfer eine Gedenkkampagne gestartet. Dabei verzichteten sie jedoch darauf, einen neuen Erinnerungsort einzufordern oder den bestehenden Erinnerungsort Gesundheit oder den bestehenden Erinnerungsort umzugestalten. Das heißt, sie haben ganz explizit gesagt, wir arbeiten uns nicht an diesem Mahnmal, Denkmal, Erinnerungsort ab. Warum sie das gemacht haben, ist damit zu erklären, dass die Gruppe, die in anderen Zusammenhängen sich vorher schon mit Guben auseinandergesetzt hat, bereits eine Auseinandersetzung um einen Ort der Erinnerung geführt hat. Nämlich im Juli 1999, kurz nach dem Mord, gab es bereits einen ersten Gedenkort in Guben, einen Gedenkstein von der Antifa Guben. Und diese Tafel wurde aber wenig später, im Frühjahr 2010, von Unbekannten gestohlen. Auf dieser Tafel eben ganz klar das Opfer benannt. Die Hintergründe, die ideologischen Hintergründe der Tat, wo sich das ereignet hat und wer daran beteiligt war. Es konnte nicht durchgesetzt werden, dass diese Tafel dann ersetzt wurde, sondern sie wurde durch eine Platte des Gubener Forums gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit ersetzt, einem Zusammenschluss von Vertreter und Vertreterinnen von Parteien, Vereinen, anderen Institutionen, also das heißt der politischen und zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit der Stadt. Warum Reguben gesagt hat, wir werden jetzt nicht nochmal irgendwie diese Auseinandersetzung führen, möchte ich in meinem kurzen Zitat aus einem Beitrag der Seite vorlesen. Generell die Seite re-guben.de, eine ganz große Empfehlung. Ja, ganz viele Dokumente und Auseinandersetzungen zum Thema Guben allgemein, aber auch Gedenkpolitik im weiteren Sinne. In der anschließenden Veranstaltung ab 11 Uhr, wo ihr auch natürlich herzlich eingeladen seid, wird das auch nochmal ein Thema sein. Da ist jemand von re-guben auch dabei. In den ersten Jahren der Existenz des Gedenksteins wurde die Platte wiederholt zerkratzt, bespuckt, mit Bier und anderen Flüssigkeiten bekippt, von Hunden bepinkelt. Sie wurde unter Zuhilfenahme eines schweren Gegenstands zerbeult und sie wurde gestohlen. Blumen wurden nach der Gedenkveranstaltung regelmäßig zertreten oder weggeschmissen. Eine Initiative, um den damaligen Generalsuperintendenten und Vorsitzenden des Brandenburger Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, Rolf Fischnern, wollte sie ins Rathaus verlegen. Zahllose Einwohner und Einwohnerinnen wünschten sich allerdings öffentlich, dass die Tafel entfernt werden sollte. Die Gedenkstätte war damit nicht nur ein umstrittener Ort, der infolge eines Kompromisses und der Ausblendung der tatsächlichen Ereignisse hergestellt wurde, sie war vor allem ein bekämpfter Ort, der aus dem städtischen Raum wieder verschwinden sollte. Ihr heutiger Zustand, ihre faktische Nichtwahrnehmbarkeit im öffentlichen Raum und das Fehlen einer größeren gesellschaftlichen Gruppe, für die dieser Ort ein Erinnerungsort ist, legen nahe, dass sie gar nicht mehr entfernt werden musste, um dem Vergessen anheimzufallen. Das heißt, klar gibt es dort einen festen Ort der Erinnerung, aber ein Denkmal an sich verhindert noch nicht, dass ein Ereignis wieder vergessen wird. Das Fazit der ganzen Geschichte. Deshalb hat sich eben Reguben entschieden, zum 15. Jahrestag diese Debatte nicht wieder zu eröffnen, sondern Farid Gondul ein digitales Denkmal zu setzen, nämlich die Website re-guben.de mit zahlreichen Materialien, Texten, Fotos, Videos zu dem Ereignis, und zusätzlich dazu gab es noch eine Ausstellung, eher ein künstlerischer Ansatz der Aufarbeitung. Die könnt ihr heute um 15.15 Uhr im Fischladen sehen, die ist dort auch ausgestellt. Genau, das heißt, um ein Fazit zu ziehen, Denkmalsforderungen können Debatten anstoßen, das ist ganz klar. Wenn das Denkmal aber einmal realisiert ist, können diese Debatten mit diesem festen Ort der Erinnerung auch wieder beendet werden. Ja? Hat man oder sieht man in Hoyerswerda. Dann muss klar sein, dass egal welche Strategie verfolgt wird, es wird nie im Detail eben der Entwurf umgesetzt, der geplant ist. Dabei hilft eben auch nicht das Mandat von Betroffenen oder Angehörigen, wie man in Leipzig gesehen hat. Saloui hat gezeigt, dass ohne Absprache durchgesetzte Erinnerungsorte zwar Aufmerksamkeit erzeugen, an sich aber eben keine Zukunft oder keine nachhaltige Wirkung haben. Und Guben hat gezeigt, dass Vergessen auch mit Denkmal funktioniert. Das heißt, was heißt das jetzt für Erinnerungs- und Gedenkpolitik? Das heißt, dass ob mit oder ohne Denkmal, eine Erinnerung funktioniert eben nur, wenn sie lebendig gehalten wird. Ja? Das kann mit einem Ort der Erinnerung ganz klar sein, zum Beispiel wenn noch Betroffene des Ereignisses in der Stadt leben oder Angehörige, für die der Ort wichtig ist. Das kann aber zum Beispiel auch sein, dass man einfach regelmäßig und vielfältig Aktionen durchführt und die Erinnerung eben damit aufrechterhält, dass sie einfach lebendig gehalten wird. Denn ob mit oder ohne Denkmal, so vergessen werden kann immer. Und das eben auch das Fazit für uns in der Reflexion zum Thema Denkmal, ja oder nein. Und was heißt das für eine Erinnerungs- und Gedenkpolitik nicht staatlicher Gruppen an rechte Morde und Gewalttaten.
Das war die Veranstaltung Denkmäler als Mittel der Erinnerungspolitik. Offene Diskussion mit Input aus Hoyerswerda. Die fand statt am 12. September im Coney Island in Leipzig im Rahmen des Gedenkkongress 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatliche Gruppen an rechte Morde und Gewalttaten.